und am Donnerstag das Kapitel über den Vollständigkeitssatz beenden. Und wie war da der Stand? Wir haben, das schreibe ich mal auf die Tafel da hinten. Also, was sagt der Vollständigkeitssatz? Er sagt irgendwie, sei Sigma eine beliebige Signatur. Und Phi soll irgendeine Menge von FO-Sigma-Formeln sein. Und klein Phi soll eine einzelne FO-Sigma-Formel sein. Und was der Vollständigkeitssatz behauptet, sind zwei Aussagen. Zum einen sagt er, semantisch folgt die Formel Phi aus der Formelmenge genau dann, wenn ich im Sequenzenkalkül beweisen kann, dass die folgt. Und im Teil B, das ist die zweite Aussage des Vollständigkeitssatzes, der sagt, die Menge Phi ist widerspruchsfrei, genau dann, wenn Phi erfüllbar ist. Und wir haben am Ende der letzten Vorlesungsstunde schon einen Beweis dafür gesehen, der eine Sache benutzt hat, nämlich das Erfüllbarkeitslemma. Und welche Nummer hatte das gehabt? Das war das Lemma 729. Das sagt, also wieder für eine beliebige Signatur, und Phi soll irgendeine Menge von FO-Sigma-Formeln sein, die widerspruchsfrei ist. Und die Behauptung ist, diese Menge ist erfüllbar. Also das ist die Aussage des Erfüllbarkeitslemmas. Und letztes Mal hatten wir schon gesehen, wenn wir das haben, sind wir hier fertig mit dem Vollständigkeitssatz. So, und das ist unser Ziel für die nächsten 2,5 Stunden oder so. Eine Sache, eine Einschränkung, die ich hier in der Vorlesung machen werde, ich werde das Erfüllbarkeitslemma nicht für beliebige Signaturen beweisen, sondern nur für Signaturen, die höchstens abzählbar sind. Also das gilt in aller Allgemeinheit. Da finden Sie auch im Buch von Ebbinghaus, Flumm und Thomas einen Beweis dazu. Der Beweis geht aber auch so vor, dass er erstmal für abzählbare Signaturen das beweist und dann noch einen Schritt draufsetzt, um das auf beliebige Signaturen hochzuziehen. Diesen letzten Schritt sparen wir uns hier. Von daher werden wir das nur in der Variante beweisen, dass wir hier sagen, das soll eine abzählbare Signatur sein. Okay. Also das heißt, im Folgenden sei eine widerspruchsfreie Menge gegeben. Und das Ziel ist, na, finde eine Sigma-Interpretation I, die alle Formeln hier drin erfüllt. Das heißt, I soll jede Formel in dieser Menge Phi erfüllen. Und das Einzige, was wir dazu in der Hand haben, ist halt, naja, die Signatur und diese Formelmenge und sonst nichts. Und daraus müssen wir uns eine Interpretation definieren. Und die Idee, wie wir vorgehen, ist, wir nehmen einfach das, was wir in der Hand haben, nämlich, naja, was wissen wir? Das sind Formeln, die sprechen irgendwie über Sigma-Terme und Relationen aus Sigma. Das heißt, was naheliegend ist, was man sich als erstes vielleicht mal angucken sollte, ist eine Interpretation oder eine Struktur, bei der die Terme, die ich bilden kann, einfach die Elemente im Universum sind. Und jede einzelne Funktion eben durch sich selber interpretiert wird. Und das gucken wir uns an. Das ist der erste Schritt, den wir hier machen werden. Also alles, was wir ab jetzt machen, ist mit diesem Ziel, so eine Interpretation I zu finden. Und dazu definieren wir uns zunächst mal Terminterpretationen. Und zwar sagen wir, die Sigma-Struktur A, die zu der Formelmenge Phi gehört, die ist wie folgt definiert. Das Universum von der Struktur ist einfach die Menge der Sigma-Terme. Das heißt, jeder Term ist ein Element im Universum. Und naja, jedes Konstantensymbol interpretiere ich in dieser Struktur durch sich selber. Und für jedes Funktionssymbol und für die Zahl k, die gerade die Stelligkeit von dem Funktionssymbol ist, und für alle Elemente T1 bis TK im Universum von der Struktur, was ja gerade Terme sind, ist die Funktion f der Struktur A Phi so definiert, dass sie die Elemente T1 bis TK aus dem Universum abbildet. Auf was? Naja, auf den Term, der aus f, Klammer auf, t1, und so weiter, tk, Klammer zugebildet ist. Das heißt, Terme sind selber Elemente im Universum und die Funktionen machen halt das, was sie mit den Termen so machen. So, was machen wir mit Relationssymbolen? Also, was machen wir mit einem Relationssymbol? Und sagen wir wieder, k ist die Stelligkeit davon. Wie interpretieren wir die Relation R in der Struktur? Das ist gar nicht so klar, wie wir das machen mit den Konstanten und den Funktionssymbolen war es irgendwie naheliegend, die als die Terme zu interpretieren. Was wir bis jetzt hier noch nicht genutzt haben, ist das Phi da unten. Das Einzige, was wir bis jetzt genutzt haben, ist die Signatur davon. Und das machen wir jetzt an der Stelle. Ich sage, die Relation besteht aus allen, was ist das? Das ist eine k-stellige Relation über dem Universum hier. Das heißt, das sind Tupel der Form T1 bis TK, K-Tupel über dem Universum. Für die gilt, ich will irgendwas über Widerspruchsfreiheit benutzen. Und Widerspruchsfreiheit ist über ein Sequenzenkalkül definiert. Und was ich hier sage, damit das Tupel in die Relation kommt, will ich haben, dass ich im Sequenzenkalkül herleiten kann, dass das Tupel in der Relation drin ist. Also das hier ist die Stelle, die richtig interessant ist. An der Stelle haben wir hier wirklich den Sequenzenkalkül genutzt. Also ich tue ein Tupel in die Relation rein, wenn ich es im Sequenzenkalkül herleiten kann, aus der Menge Phi. Und dieses Phi hier ist das, was hier auch im Index steht. Okay, jetzt habe ich eine Sigma-Struktur definiert. Und A Phi heißt die Termstruktur von Phi. So, jetzt haben wir einen Teil B. Ich will mir noch eine Interpretation dazu definieren. Das heißt, ich sage, wie die Variablen belegt sein sollen. Naja, und Beta Phi soll eine Abbildung sein, die Variablen belegt mit Elementen im Universum. Dann was will ich haben? Beta Phi von x soll gleich was sein für alle Variablen x? Naja, die Variable soll auf ein Element im Universum abgebildet werden. Das Universum ist die Menge aller Terme. Das heißt, das x selber ist ein Element im Universum. Und das ist irgendwie die naheliegende Belegung, die ich hier nehme. Und dann sage ich, die Interpretation I, die aus dieser Termstruktur A Phi und der Belegung Beta Phi besteht, das ist die Terminterpretation. Von Phi. Okay, gucken wir uns mal an, was wir da definiert haben. Also erstmal eine einfache Beobachtung mit die Nummer 731. So, was weiß ich für alle Relationssymbole? Und K soll wieder die Stelligkeit davon sein. Und für alle Terme T1 bis TK im Universum, beziehungsweise, das haben wir uns gemerkt, das Universum sind gerade die Sigma-Terme, gilt meine Terminterpretation. Da sollte ich noch ein Phi unten dran malen. Also wenn ich I und ein Phi mal schreibe, meine ich genau diese Interpretation. So, wann erfüllt die atomare Formel RT1 bis TK? Naja, das ist genau dann der Fall, wenn ich aus Phi im Sequenzenkalkül herleiten kann, dass R T1 bis TK gilt. Und das kann man kurz beweisen. Einfach um uns so ein bisschen an diese doch sehr seltsame Struktur zu gewöhnen. Also was weiß ich? Dieses I Phi erfüllt die Formel RT1 bis TK. Genau dann, wenn, naja, laut Semantik der Logik erster Stufe ist das der Fall, wenn das Tupel, das ich aus T1 bis TK bilde, in der Relation R liegt, der Struktur A Phi, und zwar, wenn ich die Terme auswerte mit dem, was in der Interpretation gilt. Das ist also hier das I Phi. So, wann ist das der Fall? Naja, ein Term in der Interpretation. Was ist das? So wie wir das hier definiert haben, ist es der Term selber wieder. Also das Ding hier wertet sich aus zu T1 bis TK. So, und wann ist das in RA Phi? Naja, das haben wir hier genau so definiert bei der Definition von der Relation R, dass das heißt, in Phi kann ich im Sequenzenkalkül die Formel RT1 bis TK herleiten. Also hier haben wir nur einmal mit den Definitionen gearbeitet. Was irgendwie toll wäre, wenn diese Beobachtung hier gelten würde für alle Formeln Phi. Also wenn ich hier statt dieser atomaren Formel irgendeine Formel klein Phi einsetze und wenn ich haben würde, die Terminterpretation erfüllt die Formel klein Phi genau dann, wenn die Formel klein Phi sich im Sequenzenkalkül aus der Menge herleiten lässt. Dann hätte ich mein Ziel erreicht, weil aus der Menge lässt sich jede Formel in der Menge drin herleiten. Das heißt, ich hätte dann direkt, dass meine Terminterpretation alle Formeln in der Menge hier erfüllt. Das heißt, das wäre ein Zeuge dafür, dass die Menge groß Phi erfüllbar ist. Also das wäre super. Nur leider ist die Welt nicht so schön. Können Sie ein Beispiel finden von einer Formel, Menge und einer Formel, bei der Sie in dieser Terminterpretation keine Chance haben, so eine Äquivalenz zu finden? Und das halten wir mal fest in der nächsten Beobachtung. Also für die atomaren Formeln, die hier mit einer Relation arbeiten, sind wir fein raus. Aber was passiert, wenn hier zwei Terme gleichgesetzt werden? T1 gleich T2. Oder meinetwegen zwei Variablen, x gleich y. In meiner Terminterpretation, wenn ich zwei verschiedene Variablen-Symbole x und y habe, dann sind die da drin nicht gleich. Aber meine Formelmenge Phi könnte ja durchaus erzwingen, dass die gleich sind. Also in der Formelmenge könnte ja drinstehen, x ist gleich y. Also das stört uns. Und das halten wir hier gerade fest für alle Terme T1 und T2, die syntaktisch unterschiedlich sind. Für alle solche Terme weiß ich, meine Terminterpretation erfüllt nicht die Formel T1 gleich T2. Und somit gilt, für Terme T1, T2 mit T1 ungleich T2 falls ich aus Phi herleiten kann, dass die gleich sind, was ja durchaus sein könnte, je nachdem, wie das Phi aussieht, so ist trotzdem meine Terminterpretation so, dass sie das nicht erfüllt. Das heißt, irgendwie muss ich noch ein bisschen drehen an der Interpretation. Und was fällt Ihnen da ein, was man machen könnte? Also ich schreibe mal das Ziel auf, wo wir hinwollen. Also wir modifizieren die Charminterpretation so zu aller Sigma-Interpretation und die werden wir so schreiben, dass wir I Phi in solchen Klammern schreiben, dass für alle Formeln gilt diese neue Interpretation, erfüllt die Formel genau dann, wenn ich die Formel im Sequenzenkalkül aus der Formelmenge herleiten kann. Naja, eine Idee. Hier oben hatte ich meine Relationen ja schon so definiert, dass das passt. Wenn ich jetzt vom Universum der Terme übergehe auf das Universum modulo einer Äquivalenzrelation. Also ich sage einfach per Definition, zwei Terme heißen äquivalent, wenn ich es im Sequenzenkalkül beweisen kann, dass sie gleich sind. Und dann nehme ich meine ganze Struktur hier modulo der Äquivalenzrelation. Und genau das machen wir jetzt. Das hier lassen wir noch einen Moment da stehen. Also, was wir uns jetzt definieren, ist eine Relation, die ist zweistellig. Die werde ich mit Tilde bezeichnen. Das ist eine Relation auf der Menge aller Sigma-Termen. Die ist folgendermaßen definiert. Für alle Terme T und U sagen wir, T und U sind äquivalent zueinander. Genau dann, wenn ich im Sequenzenkalkül aus der Formelmenge Phi herleiten kann, dass die gleich sind. Und dieses Ding nennen wir auch die Kongruenzrelation Tilde. So, und in einem Lemma fassen wir uns zusammen. Das Ding ist tatsächlich eine Äquivalenzrelation. Auf der Menge aller Sigma-Terme. Und außerdem ist es verträglich mit Relations- und Funktionssymbolen. Also für alle Relationssymbole und für die Stelligkeit K davon. Und für alle Sigma-Terme T1 bis TK aus T-Sigma und U1 bis UK aus T-Sigma, so dass T1 äquivalent ist zu U1 und TK äquivalent ist zu UK, gilt, ich kann im Sequenzenkalkül aus der Menge Phi herleiten, dass R von T1 bis TK gilt. Genau dann, wenn ich herleiten kann, dass R von U1 bis UK gilt. Und der Teil C sagt das Analoge für Funktionssymbole. Und K soll die Stelligkeit wieder von dem Funktionssymbol sein. Und für alle Terme T1 bis TK, U1 bis UK mit T1 äquivalent zu U1 und so weiter und TK äquivalent zu UK gilt F angewendet auf T1 bis TK ist äquivalent zu F angewendet auf U1 bis UK. Wie kann man das beweisen? Also Teil A, das Ding ist eine Äquivalenzrelation. Wie ist das? Reflexivität. T äquivalent zu T. Gilt das für alle T? Ja, da habe ich nämlich eine Regel im Sequenzenkalkül. Nämlich die Gleichheitsregel. So, wie sieht es mit Symmetrie aus? Also wenn ich weiß, aus Phi kann ich herleiten T gleich U. Kann ich dann aus Phi herleiten U gleich T? Das haben wir uns bewiesen in diesem Teilkapitel über ableitbare Regeln. Das war die Regel, die hat man mit Symmetrie der Gleichheit bezeichnet. Und wir hatten für die Transitivität auch eine Regel. Da hatten wir gesagt, wenn ich herleiten kann, dass T1 gleich T2 ist und herleiten kann, dass T2 gleich T3 ist, dann kann ich auch herleiten, dass T1 gleich T3 ist. Das war die Regel Transitivität der Gleichheit. Also das gibt es im Sequenzenkalkül selber. Und die beiden anderen, können wir gerade gucken, wie da die Nummern von den Lemmas waren. Das waren die ableitbaren Gleichheitsregeln. Das ist das Lemma 27. Also da zahlt es sich jetzt aus, dass wir uns letzte Woche die Arbeit gemacht haben, diese Regeln da zu beweisen. Okay, wie sieht es mit dem Teil B aus? Diese Verträglichkeit mit den Relationssymbolen. Dafür haben wir auch eine Regel gezeigt, nämlich die Verträglichkeit mit Relationssymbolen, VR. Das ist auch in dem Lemma 27. Und C ist gerade die Regel VF, das war Verträglichkeit mit Funktionssymbolen. Also auch das ist das Lemma 27 gewesen. Sie gucken so kritisch, haben Sie es gefunden? Also das ist schon wichtig, passen Sie auf, nicht, dass ich Ihnen da irgendwo was unterjubel, was wir nicht bewiesen haben. Das passiert gerade bei dem Sequenzenkalkül mal ganz schnell, dass man zwischendurch an irgendeiner Stelle sich dann selbst beschummelt. Okay, so als direkte Folgerung aus dem Lemma das fassen wir mal zusammen, das ist eigentlich eher eine Begriffsbildung, die wir in dem Korollar hier vornehmen, die sagt nämlich die Relation Tilde, die wir da oben schon Kongruenzrelation genannt haben, ist tatsächlich eine. Also das Ding ist eine Kongruenzrelation auf der Struktur A Phi. Und den Begriff sollte ich noch definieren. Also was heißt Kongruenzrelation auf so einer Struktur? Das heißt, es gilt zum einen, das ist eine Äquivalenzrelation. Auf dem Universum von der Struktur. Und zum anderen soll diese Relation verträglich sein mit den Relationssymbolen und den Funktionssymbolen. Also Tilde ist verträglich mit Relationssymbolen. Das heißt, für alle Relationssymbole und deren Stelligkeit k und für alle Elemente a1 bis ak, b1 bis bk im Universum von der Struktur, so dass a1 äquivalent ist zu b1 und ak äquivalent ist zu bk, gilt meine Struktur, erfüllt die Formel R an der Stelle A1 bis AK. Genau dann, wenn die Formel R an der Stelle B1 bis BK erfüllt. So, und als drittes haben wir, die Relation ist auch verträglich mit Funktionssymbolen. Das heißt, für alle Funktionssymbole und deren Stelligkeit k und für alle, und jetzt bin ich zu faul, das zum dritten Mal aufzuschreiben, kopiere das einfach hier hin per Cut and Paste. Und also sobald ich solche Elemente habe, die halt hier paarweise äquivalent sind, will ich was haben? Ich will haben, dass wenn ich die Funktion in meiner Struktur anwende auf A1 bis AK, beziehungsweise ihn anwende auf B1 bis BK, dann soll dasselbe rauskommen. Also das heißt Kongruenzrelation auf so einer Struktur. So, und was wir jetzt machen ist, wir nehmen hier unsere Terminterpretation und nehmen aber als Universum nicht die Terme, sondern die Terme modulo der Relation Tilde. Und das ist diese reduzierte Terminterpretation. Also das ist unsere nächste Definition. Also da werden wir die Struktur I-Phi in den eckigen Klammern beschreiben. Da sage ich zunächst mal, für jedes Element A im Universum von A-Phi schreibe ich A in eckigen Klammern, um seine Äquivalenzklasse zu bezeichnen. Das ist also die Menge aller B aus A Phi, für die gilt, B ist kongruent zu A. Das ist die Äquivalenzklasse von A bezüglich dieser Kongruenzrelation in dem Universum. So, und jetzt schreiben wir hier weiter. So, die Sigma-Struktur A Phi mit den eckigen Klammern drum. Nennen wir auch die reduzierte Termstruktur. Die ist folgendermaßen definiert. Das Universum ist die Menge aller Äquivalenzklassen. Also das ist das T-Sigma-Modulo der Äquivalenzrelation hier. Und das ist per Definition die Menge aller Äquivalenzklassen von Elementen A aus Phi. So, was ist die Interpretation von einem Konstantensymbol? Naja, das ist die Äquivalenzklasse von dem Symbol. Was ist die Interpretation? Also wie sieht es aus? Ich habe jetzt ein Funktionssymbol, Stelligkeit K. So, ich habe hier Elemente da drin. Die sollte ich jetzt nicht T1 bis TK nennen. Nennen wir die mal A1 bis AK. So, was ist dann F angewandt auf das Tupel A1 bis AK? Das würden wir da sinnvollerweise nehmen. Und vielleicht schreiben wir das mal so, dass ich A1 bis AK für die Elemente im Originaluniversum schreibe und hier dann die Äquivalenzklassen dazu. Äquivalenzklasse von F von A1 bis AK. Genau. So, und da sollte ich das A Phi schreiben, was aber keinen Unterschied macht. Okay, und das dürfen wir, also das ist wohl definiert. Warum ist das wohl definiert? Also hier könnte es ja sein, wenn ich mir einen anderen Vertreter der Äquivalenzklasse nehme, würde hier erstmal ein anderer Term rauskommen. Aber dadurch, dass der andere Vertreter zur selben Äquivalenzklasse gehört, ist wegen dieser Verträglichkeit mit den Funktionssymbolen, kommt dieselbe Äquivalenzklasse raus. Also das dürfen wir machen. Okay, was machen wir mit Relationssymbolen? Also wie sieht das hier aus? Das ist an der Stelle jetzt gar nicht mehr spektakulär. Ich nehme einfach die Äquivalenzklassen von einzelnen Vertretern, wobei A1 bis AK in RA Phi drin ist. Und was Sie hoffentlich sehen, also wir haben das jetzt nur für diese spezielle Termstruktur A Phi definiert. Das könnten wir, wenn ich hier irgendeine beliebige Struktur A habe und eine Kongruenzrelation Tilde da drauf, kann man genauso so eine reduzierte Struktur definieren, wie wir es hier gemacht haben. Okay. So, das war Teil B der Definition. Teil A haben wir da oben. Teil B ist jetzt diese Struktur, der sollten wir auch einen Namen geben. Also diese Struktur A phi heißt reduzierte Termstruktur von dieser Formelmenge phi. Und daraus wollen wir wieder eine Interpretation machen. Das heißt, wir müssen noch sagen, was wir mit den Variablenbelegungen machen. Welche Belegung werden wir da nehmen? Vorher hatten wir die Belegung genommen, die jeder Variablen x, die Variable x zuordnet. Jetzt werden wir jeder Variablen x ihre Äquivalenzklasse zuordnen. Also die Belegung Beta phi in diesen eckigen Klammern, die wird von den Variablen auf die Menge der Äquivalenzklassen. Die ist für alle x aus var definiert durch Beta phi von x. Das ist per Definition einfach die Äquivalenzklasse von x. Und die Interpretation I phi, die besteht eben aus dieser reduzierten Termstruktur und der entsprechenden Belegung. Dieses Ding ist die reduzierte Terminterpretation. Und da sollte ich ein großes Phi draus machen. Okay, gucken wir uns eine Sache an, die wir jetzt erreicht haben, die auch direkt aus den Definitionen folgt. Also, was weiß ich für alle Sigma-Terme? Wenn ich den Term in meiner Interpretation, also in der reduzierten Interpretation auswerte, was kommt da raus? Ganz genau. Das können wir per Induktion auch ganz leicht sehen. Für eine einzelne Konstante kommt die Äquivalenzklasse der Konstante raus. Für eine einzelne Variable kommt die Äquivalenzklasse der Variablen raus. Und naja, der Induktionsschritt, wenn ein Term aufgebaut ist aus anderen Termen und einem Funktionssymbol, dann folgt das genau mit der Definition, dass wir die Äquivalenzklasse von dem Ding rauskriegen. Okay, so für alle atomaren FO-Sigma-Formeln Phi gilt, und das behaupte ich, diese reduzierte Terminterpretation erfüllt das Phi genau dann, wenn ich das im Sequenzenkalkül beweisen kann. Wie sieht es aus, wenn die atomare Formel zwei Terme gleichsetzt? Also was weiß ich, wenn die atomare Formel hier sagt x gleich y. Dann folgt hieraus x gleich y Naja, genau dann, wenn x und y sich zum selben Ding auswerten, genau dann, wenn die in derselben Äquivalenzklasse liegen und per Definition liegen die in derselben Äquivalenzklasse, wenn sie die Gleichheit hergeleitet werden kann. Also das für die atomaren Formeln, die zwei Terme gleichsetzen, kriegen wir das genau erreicht durch dieses Übergehen auf die Äquivalenzklassen. Wie sieht es aus mit atomaren Formeln, die aus relationalen Atomen bestehen, R von T1 bis TK? Da hatten wir das vorher schon. Und jetzt sind wir modulo Äquivalenzklassen gegangen. Dadurch geht es nicht kaputt. Also Beweis, einfaches Nachrechnen. Okay, wie war das? Vorhin hatten wir gesehen, ich hätte gerne, dass dieses hier nicht nur für alle atomaren Formeln gilt, sondern für alle Formeln. Wenn wir das haben, sind wir fein raus. Dann weiß ich, für jede Formel, die in dieser Menge Phi hier drin steckt, die kann ich auf jeden Fall im Sequenzenkalkül herleiten. Und wenn hier diese Äquivalenz gilt, dann gilt die Formel auch in der reduzierten Terminterpretation. Dann hätten wir also ein Modell von dem Phi gefunden. Das heißt, wir würden jetzt gerne dieses hier hochziehen. Und das gucken wir uns nach der Pause an. Das geht in der Tat, wenn meine Menge Phi hier noch zwei andere schöne Eigenschaften hat. Also wir wissen, Phi ist widerspruchsfrei. Außerdem, das werden wir nach der Pause sehen, brauche ich noch zwei andere schöne Eigenschaften von dem Phi. Und wenn es die hat, dann kann ich beweisen, dass meine Terminterpretation eine Formel genau dann erfüllt, wenn die beweisbar ist. Das ist bekannt unter dem Satz von Henkin. Den werden wir auch beweisen. Also wir werden heute mit dem Beweis anfangen, am Donnerstag den Beweis fertig machen. Und danach werden wir uns darum kümmern, wie wir diese zwei zusätzlichen Bedingungen, von denen ich gerade kryptisch gesprochen habe, die ich hier noch brauche für das Phi, wie wir die loswerden. Aber jetzt erstmal 5 Minuten Pause. Also der Satz von Henkin und der hat bei uns hier die Nummer 47. Und wir werden den in der Allgemeinheit beweisen, also sei Sigma eine beliebige Signatur, abzählbar oder überabzählbar. Und sei Phi eine Menge von FO-Sigma-Formeln. Eine Formelmenge, die widerspruchsfrei ist. Den Begriff kennen wir schon. Negationstreu soll sie außerdem sein, das werden wir gleich definieren, was das heißt. Und die soll Beispiele enthalten. Und auch das werden wir gleich definieren. So, was ich behaupte, ist, dann gilt für alle Formeln, da schreibe ich immer Phi, also machen wir das auch. Für alle FO-Sigma-Formeln Phi, das folgende, die reduzierte Terminterpretation. Erfüllt die Formel genau dann, wenn ich im Sequenzenkalkül beweisen kann, dass die Formel aus der Formelmenge Phi folgt. Also das ist ein richtig schöner Satz. Der gibt uns ein paar Voraussetzungen an das Phi und die garantieren uns, dass das hier so ist, wie wir es haben wollen. Und das halten wir vielleicht auch noch mal fest, insbesondere gilt also, dass meine Ah, da sollte ich noch die eckigen Klammern drum malen. Ich meine hier wirklich die reduzierte Terminterpretation. Dass die reduzierte Terminterpretation ein Modell für das Phi ist. Also das heißt, Phi ist erfüllbar. Das heißt, insbesondere gibt uns das eine etwas schwächere Version von dem Erfüllbarkeitslemma, die eben fordert, dass das Phi nicht nur widerspruchsfrei ist, sondern auch diese beiden anderen Eigenschaften, Negationstreue und Beispiele enthalten, erfüllt. Okay, so, wie sind die beiden Sachen hier definiert? Das ist die Definition 738. Da sagen wir zum einen, Phi heißt negationstreu. Wenn für alle Formeln gilt, ich kann die Formel herleiten oder ihre Negation. Also das ist eine starke Einschränkung. Ich will für jede FO-Sigma-Formel entweder aus dem Phi her herleiten, dass die Formel gilt oder dass ihre Negation gilt. Beides herleiten kann ich nicht, sofern das Phi widerspruchsfrei ist. Okay, so der zweite Begriff. Phi enthält Beispiele. Wenn für alle FO-Sigma-Formeln die mit einem Existenzquantor anfangen, gilt, es gibt einen Term, der ein Zeuge dafür ist, dass der Existenzquantor hier erfüllt werden kann. Also es gibt einen Sigma-Term T, sodass ich aus Phi im Sequenzenkalkül beweisen kann, und das meine ich mit, es gibt einen T, der das bezeugt, beweisen kann, dass falls existiert x Phi gilt, dass dann auch Phi gilt, wenn ich den Term T für die Variable x einsetze. Also das ist einfach eine Definition und die sagt uns, für jede Formel mit einem Existenzquantor, für jede Formel mit einem Existenzquantor muss es einen Term geben, sodass ich im Sequenzenkalkül herleiten kann, falls existiert x Phi gilt, dann muss Phi gelten dafür, dass ich den Term für das x einsetze. Also auch das ist eine relativ starke Bedingung, weil ich hier, egal welche Struktur oder welche Interpretation ich nehme, die das erfüllt, das soll jedes Mal derselbe Term sein, der das tut. Aber wie gesagt, das werden wir nachher gucken, nachdem wir den Satz von Henkin bewiesen haben, dass wir die beiden Voraussetzungen loswerden können. So, und bevor wir den Satz von Henkin beweisen, werden wir uns erst in einem Lemma zwei Dinge zusammenfassen, die wir im Beweis von dem Satz von Henkin für den Induktionsanfang brauchen. Also das ist das, was wir im nächsten Lemma zusammenfassen. Das ist das Lemma 739. Sei Phi widerspruchsfrei. Und negationstreu. Und was ich behaupte, dann gilt für alle Formeln Phi und Psi. Das folgende. Ich kann aus Phi im Sequenzenkalkül die Negation von Phi herleiten. Genau dann, wenn ich nicht das Phi herleiten kann. Das sollte relativ eingängig sein, dass Widerspruchsfreiheit und Negationstreue genau sowas implizieren. Und ich kann aus Phi im Sequenzenkalkül die Formel Phi oder Psi herleiten. Genau dann, wenn ich eine von den Formeln mindestens herleiten kann. So, wie können wir das beweisen? Wie sieht es mit dem Teil A aus? Die Richtung von links nach rechts, wenn ich aus Phi das Nicht-Phi herleiten kann. Naja, wenn ich auch das Phi herleiten könnte, wäre das Ding widerspruchsfrei. Das heißt, die Richtung von rechts nach links kriege ich, weil Phi widerspruchsfrei ist. Was ist die, wie geht die Richtung von links nach, von rechts nach links? Naja, das kriege ich aus der Negationstreue geschenkt. Negationstreue heißt, ich kann die Formel oder ihre Negation herleiten. Wenn ich die Formel nicht herleiten kann, muss ich also die Negation herleiten. Okay, wie sieht es mit Teil B aus? So, die ganz einfache Richtung ist von hier nach da. Wenn ich das hier herleiten kann oder das hier, kann ich die Regel für oder im Sukzedenz anwenden und dann kann ich auch das hier herleiten. Also das folgt direkt aus der Sequenzenregel oder Einführung im Sukzedenz. So, wie sieht es mit der anderen Richtung aus? Wenn ich aus Phi die Veroderung hier herleiten kann. Das ist irgendwie nicht so offensichtlich, warum ich, wenn ich die Veroderung herleiten kann, warum dann auf jeden Fall eine von den beiden Formeln immer folgen soll. Das ist was, was tatsächlich wieder aus dieser Negationstreue und der Widerspruchsfreiheit zu folgern ist. Also das überlegen wir uns kurz. Also laut Voraussetzung gilt das. Falls ich das Phi herleiten kann, bin ich fertig. Weil, naja, das muss ich zeigen. Falls ich es nicht herleiten kann, also falls ich es nicht herleiten kann, was weiß ich dann? Dann kann ich die Negation herleiten. Denn Phi ist negationstreu. Okay. So, was weiß ich jetzt? Also ich kann im Sequenzenkalkül das Nicht-Phi herleiten. Und ich kann herleiten Phi oder Psi. Kommt Ihnen das bekannt vor? Welche Regel war das? Disjunktiver Syllogismus. Die hatten wir uns abgeleitet. Deshalb weiß ich, ich kann das Psi herleiten. Und welche Nummer hatte das? Lemma 719 war das. Okay. So. Jetzt haben wir alles, um den Satz von Henkin zu beweisen. Das macht uns ein bisschen Arbeit. Da weiß ich nicht, ob wir heute damit fertig werden. Wir gucken mal, wie weit wir kommen. Aber wir müssen an keiner Stelle besonders viel tun. Wir müssen einfach die Sachen jetzt richtig zusammenpuzzeln. Also gucken wir uns mal an. Beweis des Satzes von Henkin. Den haben wir da ganz oben stehen. Also ich will zeigen, dass für alle FO-Formeln diese Äquivalenz gilt. Das heißt, ich werde mal wieder per Induktion über den Formelaufbau vorgehen. So, was ist mein Ziel? Schreiben wir uns das hier nochmal hin. Ich will zeigen, dass die reduzierte Terminterpretation die Formel erfüllt, genau dann, wenn ich im Sequenzenkalkül die Formel herleiten kann. So, Induktionsanfang. Hier ist atomar. Gilt es für atomare Formeln? Das haben wir genau hier drüber stehen noch. Das war das Lemma. Welche Nummer hat das? 737 Teil B. Was ist, wenn Phi von der Form nicht Phi 1 ist? Was weiß ich dann? Also die reduzierte Terminterpretation erfüllt die Formel Phi. Naja, genau dann, wenn es die Formel nicht Phi 1 erfüllt. Das schreiben wir ruhig nochmal so hin. Das ist genau dann der Fall, wenn das nicht die Formel Phi 1 erfüllt. Bei Induktionsannahme ist es genau dann der Fall, wenn ich nicht das Phi herleiten kann. Also es ist nicht der Fall, dass man hier noch irgendwas lesen kann an der Tafel. Also das gilt genau dann bei Induktionsannahme, wenn ich im Sequenzenkalkül nicht die Formel Phi 1 herleiten kann. Und die kann ich nicht herleiten, genau dann, wenn ich ihre Negation herleiten kann. Also das hier ist das Lemma 739a. Wenn ich im Sequenzenkalkül herleiten kann, dass nicht Phi 1 gilt. Okay, wunderbar. So, wie sieht es aus, wenn meine Formel die Veroderung von zwei Formeln ist? Also das ist der nächste Fall. Phi ist von der Form Phi 1 oder Phi 2. Okay, das ist tatsächlich ähnlich einfach. Also die reduzierte Term-Interpretation erfüllt Phi 1 oder Phi 2. Genau dann, wenn sie Phi 1 erfüllt oder aber Phi 2. So, per Induktionsannahme gilt das genau dann, wenn ich im Sequenzenkalkül aus Phi herleiten kann, dass Phi 1 gilt, beziehungsweise das genau dann, wenn ich im Sequenzenkalkül herleiten kann, dass Phi 2 gilt. Okay, wunderbar. Das Lemma 739b schenkt uns den letzten Schritt. So, nächster Fall. Phi ist von der Form Phi 1 und Phi 2. Also wir können jetzt nicht einfach sagen, und kommt nicht vor, weil wir in diesen mit dem Sequenzenkalkül wirklich mit den Symbolen rechnen müssen. Aber was wir machen können ist, naja, wir wissen schon, wie es für oder und für Negation geht und wir wissen für uns selber, dass ich das und durch eine Kombination aus oder und nicht ausdrücken kann. Und dann muss ich aber im Sequenzenkalkül noch gucken, dass ich die Nichts, die ich hier irgendwie eingeführt habe, wieder loswerde. Also das ist was, das können Sie sich leicht überlegen, wie man das machen kann. So, für die Pfeile. Naja, wir hatten am Anfang vom Kapitel gesagt, die Pfeile fassen wir tatsächlich als Abkürzungen auf. Das heißt, die müssen wir an der Stelle nicht betrachten. Eine Sache, die richtig interessant wird, ist der Fall, wo wir ein Existenzquantor haben. Also wenn Phi von der Form ist. Und ich will, naja, das zeigen, was hier in der Ecke steht. Und das machen wir jetzt wirklich in zwei Schritten. Also in der Form von links nach rechts, was weiß ich da? Es gelte, dass die reduzierte Terminterpretation die Formel es existiert x phi 1 erfüllt. Und naja, zu zeigen ist, dass ich die Formel es existiert x phi 1 auch hier herleiten kann. Okay, was weiß ich? Naja, weil ich das hier weiß, weiß ich, es existiert eine Interpretation für das x, die das Ding erfüllt. Also es gibt einen Term, so dass meine Interpretation, bei der ich die Variable x ersetze durch das Element, das zu dem Term gehört, nämlich seine Äquivalenzklasse, dass das Ding die Formel phi 1 erfüllt. So, was weiß ich? Ich würde gerne das Ding auf die Seite bringen. Und dafür haben wir das Substitutionslemma. Das hat man ganz am Anfang des Semesters gezeigt. Und daraus folgt, es gibt ein T aus T Sigma, so dass die reduzierte Terminterpretation die Formel Phi 1 erfüllt, wenn ich die Variable x durch den Term t belege. Und was wir dazu beachten müssen, wenn wir das Substitutionslemma wirklich buchstabengetreu anwenden. Nutzen wir das dieses hier gerade der Term ausgewertet in meiner reduzierten Termstruktur ist. Also wenn Sie das Substitutionslemma sich angucken, haben Sie da natürlich nicht sowas stehen, sondern sowas. Okay, aber was kann ich jetzt machen? Die Formel hier ist weniger kompliziert als die andere Formel. Das heißt, gemäß Induktionsannahme weiß ich schon, dass das Folgende gilt. Aus Phi kann ich im Sequenzenkalkül diese substituierte Formel hier herleiten. So, was machen wir jetzt? Ich will dahin. Ich weiß, aus Phi kann ich beweisen, dass diese Formel hier gilt. Und ich habe eine Sequenzenregel, die mir sagt, wenn ich hier ein Beispiel habe für das x, dann weiß ich auch, ich kann aus Phi beweisen, dass es existiert ein x, so dass Phi 1 gilt. Also mit der Sequenzenregel. Was war das? Die Einführung des Existenzquantors im Sukzedenz folgt. Ich kann im Sequenzenkalkül aus Phi herleiten, dass es existiert x, so dass Phi 1 gilt. Okay, also das war die Richtung von rechts nach links. Gucken wir uns die andere Richtung an. Also jetzt haben wir die Richtung von, nein, das war die Richtung von links nach rechts. Jetzt gucken wir uns die Richtung von rechts nach links an. So, was weiß ich jetzt? Es soll gelten, dass ich aus Phi im Sequenzenkalkül die Formel, es existiert x Phi 1 herleiten kann. Und Ziel ist, zeige, dass die reduzierte Terminterpretation eben auch diese Formel erfüllt. So, was haben wir bis jetzt genutzt? Negationstreue haben wir schon sehr intensiv genutzt. Die Situation hier mit dem Existenzquantor, die schreit ja förmlich danach, dass wir jetzt mal diese Sache, dass wir Beispiele in dem Phi drin haben, nutzen. Und das machen wir jetzt auch. Also nach Voraussetzung enthält Phi Beispiele. So, was heißt das? Das heißt, es gibt einen Term, speziell für diese Formel hier, sodass ich im Sequenzenkalkül aus Phi herleiten kann, falls existiert x Phi 1, dann gilt Phi 1, bei dem x durch t ersetzt ist. So, da außerdem das Folgende gilt, naja, das weiß ich ja gerade hier laut Voraussetzung, dass ich den linken Teil davon auf jeden Fall herleiten kann. So, und das hier ist wunderbar. Aus den beiden Dingern nehme ich einfach die Modus-Ponens-Regel, die mir sagt, ich kann auch das auf der rechten Seite hier herleiten. Also wegen der Modus-Ponens-Regel, die wir uns als ableitbare Regel bewiesen haben, weiß ich, ich kann aus Phi im Sequenzenkalkül den Teil hier rechts, Phi 1 t für x herleiten. So, jetzt kann ich wieder die Induktionsannahme anwenden. Hier habe ich eine Formel, die weniger kompliziert ist. Also gemäß Induktionsannahme gilt die reduzierte Terminterpretation erfüllt die Formel Phi 1, bei der ich x durch t ersetzt habe. Okay, was machen wir jetzt? Naja, der Term t hier gibt mir einen Zeugen dafür, dass existiert x phi 1 erfüllt ist. Und wenn wir das formal machen wollen, wenden wir wieder das Substitutionslemma an. Also gemäß Substitutionslemma und da Term t ausgewertet in der reduzierten Terminterpretation gerade die Äquivalenzklasse von dem Term t ist, gilt dass diese Interpretation, bei der ich x durch t ersetze, die Formel phi 1 erfüllt und somit weiß ich, die reduzierte Terminterpretation erfüllt die Formel existiert x phi 1. Wunderbar. So, wenn wir uns angucken, welche Fälle wir jetzt alle durchgespielt haben. Der eine Fall, den wir noch brauchen, ist der Fall mit dem Allquantor. Also das ist das, was wir hier als letztes angucken müssen. Als letzter Fall. Phi ist von der Form für alle x phi 1. Das können wir auf ähnliche Art hier durchspielen. Das ist, glaube ich, langweilig, wenn ich das heute oder in der nächsten Vorlesungsstunde noch an der Tafel mache. Ich denke, Sie haben verstanden, wie das hier funktioniert. Gucken Sie sich das einfach am Skript an. Also da werden wir auch wieder die Modus-Ponens-Regel anwenden und ein bisschen was machen, um den Allquantor irgendwie loszuwerden. Also gucken Sie sich das an, falls Sie wollen, können wir das am Donnerstag uns auch hier an der Tafel angucken. Wenn nicht, können wir uns die Zeit sparen und Sie haben sich dann selber angeguckt. Dann sind wir modulo dem letzten Fall fertig mit dem Beweis des Satzes von Henkin. Das heißt, am Donnerstag werden wir uns darum kümmern, wie wir diese beiden Voraussetzungen mit der Negationstreue und mit dem Beispielerenthalten loswerden. Und da werden wir an einer Stelle uns das Leben ein bisschen leichter damit machen, dass wir einschränken das Ganze auf abzählbare Signaturen. Ich habe Ihnen noch ein Übungsblatt mitgebracht, das lege ich Ihnen hier vorne hin. Ansonsten wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag.